Data Agenda Datenschutz Podcast, der Expertentalk mit Professor Dr. Rolf Schwartmann.
Herzlich willkommen, meine Damen und Herren, zum Data Agenda Datenschutz Podcast. Heute ist der 16. Januar 2025 und wir sprechen über das Thema Justizbehörde gegen den Hass im Netz, wie die ZAK-NRW Online-Kriminalität bekämpft. Und über dieses Thema spreche ich insgesamt im Podcast Nummer 65 und zwar mit Herrn Dr. Christoph Hebecker. Er ist Staatsanwalt und bei der Zentral- und Ansprechstelle Cybercrime Nordrhein-Westfalen beschäftigt. Was es damit auf sich hat, erklärt er uns gleich am besten selber. Wir reden gerade in einer Zeit, das vielleicht zur Einordnung, in der um die Frage, wie man Hass im Netz wirksam bekämpft, ein großer Streit besteht, beziehungsweise es besteht Sorge, wie man das hinbekommt. Und da streiten die Meinungsäußerungsfreiheit gegen das, was man aus guten Gründen nicht sagen darf, weil es strafbar ist. Und dazwischen liegt ein Korridor, der ist vergleichsweise schwer zu ziehen. Und das ist ein Thema, auf das ich mich sehr freue, mit Herrn Hebecker heute zu reden. Beginnen wir mal damit, die ZAK ein wenig zu beschreiben. Oder ich bitte Sie, lieber Hebecker, das zu tun. Und zwar hat die ZAK ja die Aufgabe der Hasskriminalitätsbekämpfung. Aber sie hat ja noch weitere, umfassendere Aufgaben. Wie würden Sie das beschreiben, lieber Herr Hebecker?
Ja, sehr gerne. Im Prinzip kann ich gut dran anknüpfen. Sie haben das eigentlich schon sehr, sehr zutreffend beschrieben. Ich bin Staatsanwalt bei der in Köln angesiedelten Zentral- und Ansprechstelle Cybercrime Nordrhein-Westfalen. Das sperriger Begriff, kurz ZAK-NRW. Wir sind, wie mein Chef immer so schön sagt, ein hybrides Behördenmodell. Das heißt, uns gibt es bei zwei Behörden. Wir sind sowohl bei der Generalstaatsanwaltschaft und mit unserem operativen Teil eben bei der Staatsanwaltschaft. Und ja, wie der Name eigentlich schon vermuten lässt, sind wir eigentlich eine klassische Cybercrime-Zentralstelle. Das heißt, wir kommen aus der klassischen Cyberkriminalität. Das heißt, wir beschäftigen uns mit Angriffen auf kritische Infrastruktur, mit den klassischen Ransomware-Verfahren, die gerade Hochkonjunktur haben. Wir beschäftigen uns mit Darknet-Plattformen, auf denen ja, Drogen, Kinderpornos, Waffen, im Prinzip alles verkauft, auch wenn man der Ehrlichkeit halber sagen muss, dass unser Kerngeschäft da sicherlich Betäubungsmittel sind und auch gerade in dem Bereich viele Identifizierungen und auch teils erhebliche Verurteilungen stattfinden. Aber neben diesen ja, klassischen Themen, mit denen wir uns beschäftigen, indem wir Kriminalitätsphänomene im Bereich der Cyberkriminalität von herausgehobenem Maße bearbeiten, haben wir eben auch noch Cyberkriminalität im weiteren Sinne. Das heißt, wir haben zwei Zuständigkeitsfelder dazugekommen. Das eine ist das Verbreiten von kinderpornografischen Inhalten. Es ist, glaube ich, allgemein bekannt, dass wir in NRW mehrere große Missbrauchskomplexe hatten. Das startete seinerzeit mit Lüchte, Bergisch Gladbach, Wermelskirchen. All das sind Namen, glaube ich, die dem einen oder anderen was sagen. Und das sind eben auch Verfahren, die in Teilen bei uns geführt werden. Und neben dieser Abteilung gibt es dann eben noch die Abteilung, über die wir wahrscheinlich heute intensiv sprechen werden. Das ist die Abteilung, die sich mit digitaler Hasskriminalität beschäftigt. Denn digitale Hasskriminalität findet auch im Netz statt, kann man zu sogenannter Cyberkriminalität im weiteren Sinne rechnen. Und in dieser Abteilung war ich lange tätig. Ich will aber, um das auch eben abzurunden, noch ergänzen, dass wir bei der Generalstaatsanwaltschaft eben auch einen sogenannten nicht-operativen Teil haben. Also sprich, bei der Staatsanwaltschaft führen die Kolleginnen und Kollegen ganz klassisch, wie man das von Staatsanwälten erwarten würde, Ermittlungsverfahren. Wir haben aber losgelöst von diesen sehr konkreten Aufgaben und klassischen Aufgaben eben auch einen Teil angesiedelt, der jetzt bei der Generalstaatsanwaltschaft sitzt, der nicht klassisch Verfahren führt, sondern der sich zum Beispiel mit Aus- und Fortbildung beschäftigt. Und auch da haben wir etwa, das ist wirklich etwas, worauf wir auch relativ stolz sind, ein eigenes Forschungs- und Entwicklungsteam. Das heißt, wir beschäftigen uns damit KI-Themen, wir beschäftigen uns damit Automatisierungsthemen. Wir versuchen also justizintern auch eigene Lösungen zu finden, zu schauen, wie wir Abläufe im operativen Teil optimieren können. Haben da beispielsweise relativ lange und intensiv an einer KI zur Identifizierung von bislang unbekannten kinderpornografischen Material gearbeitet, relativ erfolgreich und die jetzt auch wirklich in die Umsetzungsphase gebracht. Von daher sind wir da relativ breit aufgestellt und um wieder zum Begriff hybrides Behördenmodell zurückzukommen. Ich bin sozusagen die Inkarnation dieses hybriden Behördenmodells. Ich bin mit 70% bei der Generalstaatsanwaltschaft und mit 30% bei der Staatsanwaltschaft Köln. Bei mir war es so, dass ich mich eigentlich seit 2017 tatsächlich vertiefter mit dem Thema digitale Hasskriminalität beschäftige und da anfangs dann eben auch ganz klassisch meine Ermittlungsverfahren geführt habe, Beschuldigte angeklagt habe, in Hauptverhandlungen gefahren bin, klassische staatsanwaltschaftliche Tätigkeit übernommen habe. Und damals war mir noch nicht ganz klar, dass dieses Thema eine derartige Entwicklung hinlegen würde. Und das hat es dann aber getan. Justiz und auch Polizei hat sich immer intensiver mit diesem Kriminalitätsfeld auseinandergesetzt. Und so ist dann eben auch bei mir dazu gekommen, dass ich jetzt mittlerweile etwas weniger Ermittlungsverfahren führe und dafür viel für Projektarbeit zuständig sind, die wir mit unterschiedlichen Kooperationspartnern führen. Ich leite selber Ausbildungsveranstaltungen und bin auch zuständig für die Netzwerkarbeit mit unterschiedlichsten Kooperationspartnern aus Wissenschaft und Forschung, weil es einfach zwingend ist, dass man in diesem Bereich miteinander spricht, sich austauscht, welche Herausforderungen es gibt und welche Lösungen in unterschiedlichen Landesteilen entwickelt wurden. Von daher ist das, was ich aktuell tue, die Stelle eines sogenannten Koordinators für digitale Hasskriminalität bei der ZAK NRW.
Okay, also das heißt, Sie machen Arbeit wirklich operativ in der Ermittlung, was ein Staatsanwalt tut, Menschen, die sich möglicherweise strafbar gemacht haben, anklagen. Und das ist ein Teil. Das andere ist eben hier die Zack-Tätigkeit. Vielleicht kommen wir wirklich zu diesem Projekten, die Sie machen mit Blick auf die Hasskriminalität, in Anführungsstrichen, ne? Also es gibt ja, vielleicht weiß der eine oder andere das, also ich jedenfalls kriege das so ein bisschen mit, so Projekte, da machen Sie mit Medienunternehmen oder der Medienanstalt so Projekte, verfolgen statt nur löschen, das ist das eine. Und dann glaube ich auch mit Bundesliga-Vereinen so Projekte, ne? Wer hätte es verliert? Vielleicht kurze Sätze dazu, bevor wir dann mal einsteigen in die Themen mit den sozialen Plattformen.
Ja, sehr gerne. Das sind natürlich zwei Themen, über die wir wirklich gerne reden, weil das zwei Projekte sind, die sich aus unserer Sicht auch tatsächlich sehr gut entwickelt haben. Vielleicht beginnen wir, weil das wirklich eigentlich auch für uns so der Startschuss für das, was wir jetzt tun gewesen ist, mit dem Projekt Verfolgen statt nur löschen. Das Projekt Verfolgen statt nur löschen knüpft, wenn man genauer hinhört, auch an das Netzwerkdurchsetzungsgesetz an. Wer sich erinnert, im Jahr 2017 ist das ursprüngliche Netzwerkdurchsetzungsgesetz in Kraft getreten. Und dieses Netzwerkdurchsetzungsgesetz sah in seiner ursprünglichen Form eben vor, dass soziale Plattformen verpflichtet werden, nach Meldung durch Nutzende rechtswidrige Inhalte binnen einer sehr kurzen Frist zu löschen. Das war der Ansatz und das ist es war nicht ganz unumstritten, aber es ist ja grundsätzlich sicherlich zu begrüßen, dass rechtswidrige Inhalte auf sozialen Plattformen entfernt werden. Der Strafverfolger hingegen guckt da ein wenig kritisch drauf, denn was wir in diesem Gesetz nicht gefunden haben, sind eben auch die Vorschriften, die es hergeben würden, dass diese rechtswidrigen Taten, die dann entfernt werden, eben auch verfolgt werden. Denn grundsätzlich sollte der Staat ja seinem strafrechtlichen Durchsetzungsanspruch nachkommen und auch den Anspruch haben, Straftaten nicht nur zu löschen, sondern diese auch zu verfolgen. Also wir vergleichen es eigentlich immer ganz gerne mit dem Ladendieb, den man auf frischer Tat betrifft. Also wenn Sie einen Ladendieb irgendwo finden, der gerade was geklaut hat, dann würde man ihn ja sicherlich festhalten und man würde ihm die geklaute Beute wieder abnehmen und zurücklegen. Aber im nächsten Schritt würde man die Polizei rufen und er würde dafür bestraft, weil er geklaut hat oder zumindest versucht hat zu klauen. Also das wäre die Konsequenz. Und genau das fehlte uns im Netzwerkdurchsetzungsgesetz, denn Dinge werden identifiziert, als rechtswidrig festgestellt und gelöscht. Schön und gut. Aber dann kommt eben kein Automatismus im Hinblick auf eine Strafverfolgungsmaßnahme und das hat uns gestört und deswegen haben wir unser Projekt damals Verfolgen statt nur Löschen genannt. Und das hat wirklich gut funktioniert. Denn wir haben bei der Bestandsaufnahme im Jahr 2017 festgestellt, dass es zwar jede Menge Hass im Netz gibt, aber erstaunlich wenige Ermittlungsverfahren zu dieser Thematik. Und daran wollten wir arbeiten. Und wir haben dann einige sogenannte Leuchtturmverfahren durchgeführt. Das heißt, wir haben uns ja selber einiges gesucht, was man verfolgen kann, haben das auch mal gemacht, aber sind dann relativ schnell zu dem Ergebnis gekommen, dass wir ja strukturierter und effizienter an die Sache gehen müssen. Und dann haben wir uns gefragt, wer könnte denn etwas anzeigen? Wer könnten für uns potenzielle Anzeigende sein? Und da sind wir relativ schnell auf diejenigen gekommen, die dafür verantwortlich sind, dass Inhalte ins Netz gestellt werden, also Medienschaffende. Medienunternehmen wie Fernsehsender, Radiosender, Zeitungen, all die haben Auftritte in den sozialen Netzwerken. Und mit denen haben wir uns zusammengesetzt, haben dann damals mit dem WDR, der Rheinischen Post und dem Fernsehsender RTL, also eine, wie wir fanden, relativ starke Allianz auf polizeilicher Seite abgerundet durch das Landeskriminalamt in Nordrhein-Westfalen, das Projekt Verfolgen statt nur Löschen gegründet. Wir sind dann in die Social-Media-Redaktionen gefahren. Ich habe da Schulungen durchgeführt, habe die Social-Media-Redakteure geschult. Man kann da sicherlich nichts Tiefgreifendes erwarten, aber man kann da in 2-3 Stunden sicherlich eine gewisse Sensibilisierung herbeiführen für das, was strafrechtlich relevant oder eben auch nicht ist.
Und, also ein bisschen wie Trusted Flagger.
Ganz heute. Genau.
Ja, also ganz das ist genau. Quasi aufgegriffen worden vom DSA und vom Digitaldienstegesetz. Ne? Dieser Gedanke, dass man da Hinweise kriegt durch kompetente Hinweisgeber, nennen wir es mal so. Ne?
Ja, ganz genau. Also diese Idee der Trusted Flagger kann man, findet da sicherlich ihre Anlehnung. Also wir haben es da wirklich geschafft, Personen so fortzubilden, dass sie in diesem Bereich wirklich über außergewöhnliche Kompetenz verfügen. Das heißt, die Anzeigenqualität war gegen Ende sehr, sehr gut. Und wir haben es eben so mit Verfolgen statt nur Löschen geschafft, deutlich mehr Strafverfahren zu führen in diesem Bereich. Das hat gut geklappt. Und dass das Projekt ein Erfolg war, hat dann eben auch gezeigt, dass es, ja, ich glaube, man kann es Exportschlager nennen. Fast alle Bundesländer haben ähnliche Projekte gegründet. Das war die Mutter aller Projekte. Und daran anknüpfend eben das, was Sie auch gerade beschrieben haben, das ist sozusagen mein aktuelles Lieblingsprojekt, würde ich es nennen, das Projekt Wer hetzt, verliert. Denn wir haben quasi das, was wir gelernt haben und erfolgreich aufgesetzt haben mit den Medienunternehmen, übertragen auf den Fußball. Das heißt, die ZAK NRW kooperiert mit allen 8 Bundesliga-Vereinen der ersten und zweiten Liga. Und auch diese Vereine machen jetzt ein Monitoring auf ihren sozialen Plattformen und zeigen Inhalte.
8? Ja, mehr.
8, es sind tatsächlich nur die in Nordrhein-Westfalen ansässig. In
Nordrhein-Westfalen, alles klar.
Genau, also ich sehe schon, Sie blicken in die Zukunft. Das tun wir natürlich auch. Wir haben das Glück, ein relativ großes Bundesland zu haben und es gibt eben 8 Vereine aktuell, die da in der ersten und zweiten Liga aktiv sind. Und diese Vereine melden auf einem digitalen Weg, nachdem sie durch uns wieder geschult worden sind, diese Inhalte bei uns und wir stellen die Strafverfolgung sicher. Aber ich bin völlig bei Ihnen. Die Idee ist schon, dass wir irgendwann alle Vereine der ersten und zweiten Bundesliga haben. Aber das ist noch Zukunftsmusik, aber ist natürlich
voll. Wie haben wir uns das vorzustellen?
Ja, ist relativ. Also es läuft so. Die Vereine stellen Inhalte online. Man berichtet über Spiele, man dreht Videos, man stellt sowas online. Und dann gibt es ja meistens relativ schnell Reaktionen in den Kommentarspalten. Meistens ist das so, wenn irgendwas nicht besonders gut gelaufen ist oder irgendwas Außergewöhnliches passiert. Oder ich erinnere mich an einen Tag, da sind die Bundesliga-Vereine mit einem eigens designten Regenbogentrikot aufgelaufen, um eben ihre Solidarität mit der LGBTQ-Community unter Beweis zu stellen. Und das ist sicherlich eine begrüßenswerte Idee, die aber von vielen nicht so positiv aufgenommen worden ist. Und es gab dann sehr, sehr viele homophobe, transphobe Kommentare. Und das steht den Leuten natürlich zu, solche Aktionen gut oder schlecht zu finden. Und man kann daran auch völlig problemlos Kritik äußern. Man kann auch drastische Kritik äußern. Das ist auch getan worden. Es gab Leute, die geschrieben haben, ich will da mit dem Stadion nicht konfrontiert werden. All das ist rechtlich überhaupt nicht zu beanstanden. Aber es waren eben auch Kommentare dabei, die bestimmten Bevölkerungsgruppen etwa das Lebensrecht abgesprochen haben oder zu Gewalt gegen diese Bevölkerungsgruppen aufgerufen haben. Und das genau diese Kommentare, das geht natürlich nicht. Und da befinden wir uns dann eben nicht mehr in dem von der Meinungsfreiheit gedeckten Bereich, sondern wir befinden uns im strafrechtlich relevanten Bereich. Und diese Kommentare haben die Vereine dann bei uns digital angezeigt. Wir haben nochmal ganz genau hingeschaut, ist das wirklich strafrechtlich relevant oder ist das möglicherweise nur moralisch verwerflich, drastisch oder was auch immer, weil wir wollen es uns da nicht so einfach machen. Wir sind da in einem Grenzbereich unterwegs. Und wir haben dann Ermittlungsverfahren eingeleitet und eben versucht, die Personen, die das getan haben, zu identifizieren und dann für das, was sie da geschrieben haben, eben auch zu sanktionieren, um damit eben klare Zeichen zu setzen. Sowas muss sich niemand gefallen lassen. Sowas hat keinen Platz auf den Auftritten in den sozialen Auftritten der Fußballvereine. Und dieses Projekt ist wirklich auch sehr, sehr, sehr positiv aufgenommen worden. Es gab viel Zuspruch und die Vereine machen davon auch nach wie vor Gebrauch.
Also sowas wie Respekt, was man ja auch auf Trikots und so weiter dann sieht, übertragen ins Netz. Und ich nehme auch an, für Schiedsrichter ist es eher angenehm, ne? Schiri, wir wissen, wo dein Auto steht. Wenn da sowas stünde, wie würden sie da reagieren?
Ja, das müsste man sich genau angucken. Ich würde jetzt den Spruch, Schiri, wir wissen, wo dein Auto steht, das würde wahrscheinlich noch nicht reichen, aber ich kann mir da durchaus Konstellationen vorstellen, die darüber hinausgehen. Ja? Also der Spruch, Schiri, wir wissen, wo dein Auto steht, ich glaube, sowas irgendwie gehört. Es ist nicht schön, aber das ist eben, man geht eben auch ins Stadion, um Emotionen auszuleben. Und das war auch ganz klar die Absprache mit den Vereinen. Es geht uns hier nicht darum, Leute, die emotional oder vielleicht teilweise auch überemotional reagieren, irgendwie zu kriminalisieren. Und zwar völlig klar, dass wir uns ganz vehement dem Vorwurf entgegensetzen müssen, wir würden da eine irgendwie geartete Kriminalisierung der Fanszene vornehmen. Das ist nicht der Ansatz. Aber es gibt eben auch Menschen, die gehen ins Stadion oder die gehen auf die Auftritte in den sozialen Plattformen und verfassen Kommentare, die sich beispielsweise gegen schwarze Spieler richten. Das ist gerade dann der Fall, wenn die aus ihrer Sicht nicht so gespielt haben, wie man sich das gewünscht hätte oder wenn sie vielleicht den Verein wechseln, wenn sie höhere Lohnforderungen stellen, was auch immer. Und dann sind diese Kommentare eben sehr, sehr schnell rassistischer Natur und Rassismus bewegt sich relativ schnell dann eben auch im strafrechtlich relevanten Bereich. Das geht ganz platt los. Es werden dann irgendwelche Affen-Emojis gepostet. Es werden Sprüche wie Neger zurück in den Busch gepostet. Das ist dann eben nichts mehr, was man irgendwie auch noch mit Emotionen begründen könnte. Das sind Straftaten. Das sind, je nachdem, wie es ist, sind es Beleidigungen oder volksverhetzende Inhalte. Und das ruft dann eben ganz, ganz schnell die Polizei und eben auch die Staatsanwaltschaft auf den Plan. Und das war auch das Zeichen, das wir senden wollten.
Also was ich spannend finde, ist, dass das ja Vorgänge sind, die im körperlichen, ich nenne es jetzt mal flüchtigen Bereich der Südkurvenkommunikation natürlich schnell rausgehauen sind und sich dann auch hochstacheln. Aber natürlich, klar, ist plausibel, schreiben die Leute das dann auch in ihren Online-Foren. Und klar, dann kriegt das eine Nachhaltigkeit. In der Sache ist es natürlich genauso verwerflich, wie das mündlich zu machen. Aber klar, es kriegt halt eine Nachhaltigkeit. Da können Sie natürlich drauf zugreifen. Was ich daran in gewisser Weise plausibel finde, ist, es landet ja bei Ihnen. Es landet ja nicht bei quasi oder nicht staatlichen Meldestellen, sondern es landet ja mehr oder weniger auf dem direkten Weg bei der Staatsanwaltschaft. Und ich sag mal, da gibt es dann auch eine qualifizierte, rechtliche Bewertung, die Spreu vom Weizen zu trennen. Also das ist, glaube ich, schon ganz, ganz gut, ne? Weil natürlich glaube ich auch, dass der Korridor der Meinungsfreiheit nicht nur schöne Äußerungen zulässt, und das muss er ja auch nicht, aber Sie greifen ja an der Stelle ein, wenn ich das richtig sehe, wo es die Grenze der Legalität überschreitet, und das kriegt ja nicht jeder stabil gewertet. Ne? Also ist was die Tatsachenbehauptung, eine Meinungsäußerung, wenn es eine Meinungsäußerung ist, bewegt sie sich im Bereich des noch Sagbaren oder wo endet das Nicht-Sagbare? Und das ist ja dann was mehr oder weniger direkt bei Ihnen landet und auch nicht mehr oder weniger durch Plattform in Anführungsstrichen quasi Richter dann mehr oder weniger erstmal vorgeprüft wird, sondern das ist ja ein sehr unmittelbarer Weg. Verstehe ich das richtig?
Ist genau richtig. Ist auch ein ganz, ganz wichtiger Punkt, den Sie da angesprochen haben. Man muss sich immer wieder klar machen, die Straftatbestände, die im Bereich der digitalen Hasskriminalität zur Anwendung kommen, sind teilweise wirklich extrem komplexer Natur, insbesondere der Straftatbestand der Volksverhetzung. Und uns ist durchaus klar, dass wir uns da vielfach im Grenzbereich zwischen noch grundgesetzlich geschützter Meinung und Straftat befinden. Und wir verstehen unsere Arbeit eben auch nicht, wie das vielfach als Kritik geäußert wird, als Eingriff in die Meinungsfreiheit. Wir verstehen unsere Arbeit als Beitrag zur Gewährleistung der Meinungsfreiheit im möglichst weiten Rahmen. Dazu gehört aber eben auch, dass man sich diese Beiträge ganz genau anschaut und wenn da Dinge bei sind, die auf den ersten Blick destruktiv wirken, moralisch verwerflich sind, nicht meiner Meinung entsprechen, dann können die trotzdem unter das Grundrecht der Meinungsfreiheit fallen und dann ist es eben nicht richtig, hier Ermittlungsverfahren einzuleiten. Deswegen haben wir auch ganz bewusst die staatsanwaltliche Prüfung an den Anfang dieses Verfahrens gesetzt. Wir haben auch nicht etwa dafür gesorgt, dass diese Meldungen bei der Polizei auflaufen und dann dort möglicherweise vorschnell Ermittlungsverfahren eingeleitet werden, sondern wir wollten es machen. Wir betrachten das als unsere originäre Aufgabe in der Justiz. Und das ist auch, glaube ich, der richtige Ansatz. Denn wir kennen Konstellationen, in denen beispielsweise ja, solche Sachverhalte bei der Polizei angezeigt wurden. Die Polizei ging davon aus, dass es sich um Straftaten handelt und hat angefangen zu ermitteln gegen bestimmte Personen und hat in deren Grundrechte eingegriffen. Und als sie damit fertig waren, so ist dann eben der Ablauf, dann schickt sie die Akte, wenn die Ermittlungsergebnisse vorliegen, an die Staatsanwaltschaft und die Staatsanwaltschaft übernimmt dann den Anklageteil. Und es gab Konstellationen, in denen der Staatsanwalt dann festgestellt hat, du hast zwar hier einen Beschuldigten ermittelt und das ist auch alles ganz toll gelaufen und du hast gute Arbeit geleistet als Polizist, aber bei näherer Prüfung muss ich feststellen, dass das Posting, das hier Gegenstand des Verfahrens ist, überhaupt nicht strafbar ist. Und das ist natürlich denkbar ungünstig, denn wir haben zwei Probleme. Zum einen verschwenden wir Ressourcen. Der Polizist hätte in dieser Zeit sicherlich auch irgendwas anderes machen können. Und zum anderen, und das ist für mich fast noch wichtiger, wir haben Personen zu Unrecht mit Ermittlungsverfahren überzogen. Wir hätten gegen diese Personen nicht ermitteln dürfen. Und genau das wollen wir eben verhindern, weil wir immer wieder Konstellationen haben, in denen auch wir sehr, sehr lange diskutieren, bis wir ja zu einer Auffassung kommen. Es gibt viele Konstellationen und immer wieder neue Konstellationen, in denen die rechtliche Bewertung eben nicht einfach ist. Und deswegen sehen wir das als unsere Aufgabe an, hier den ersten Schritt zu machen und hier zu entscheiden, leiten wir ein Verfahren ein oder leiten wir eben kein Verfahren ein.
Stehen Sie zu diesen Meldestellen, die es in NRW ja auch gibt?
Ja, wir kennen die Meldestellen ganz gut. Wir können auch da wieder den Faden aufnehmen und auf die Trusted Flagger zurückkommen. Wir haben jetzt auf den ersten benannten Trusted Flagger in Deutschland, Respect, mit denen wir auch...
Also Sie sind jetzt schon im DSA, ne? Ich meine jetzt diese generellen Meldestellen, das gibt es ja auch, ne? Dass Sie... Das ist ja die Frage. Das ist ja, wenn ich das richtig verstehe, ja. Werden da... Naja, schon aus Datenschutzgründen dürfen ja nur Trends gemeldet werden. Im Stadion, in der Südkurve wieder heftige verbale Ausschreitungen, aber sie dürfen ja keine Personen dann schon aus Datenschutzgründen fast mal benennen. Also das ist ja ein sehr enger Korridor an Meldemöglichkeiten, wenn man das rechtsstaatlich stabil aufbauen möchte. Haben Sie da Hintergrundwissen, ja politisch, durchaus umstritten, die Meldestellen, wenn ich es richtig sehe, ne?
Ja, das kann man auch durchaus unterschiedlich sehen. Und auch da würde ich sagen, muss man sich das genauer anschauen. Also wir sind da relativ viel im Austausch. Es sind ja oft auch Personen, die da irgendwie ehrenamtlich tätig sind und sich eben in diesem Bereich einbringen wollen, was ja ganz grundsätzlich wirklich eine sehr, sehr honorige Absicht ist. Wenn jemand dazu beitragen möchte, dass der Ton im Netz gemäßigter ist, dann freut uns das grundsätzlich. Aber auch da muss man eben immer schauen, dass es professionelle Strukturen gibt, dass die Leute, die da arbeiten, wissen, was sie tun, dass man nicht den Eindruck vermittelt, man unternehme den Versuch, eine irgendwie geartete Meinungspolizei spielen zu wollen, eine Zensur zu betreiben, für sich in Anspruch zu nehmen, was falsch und was richtig ist. Man muss da sehr vorsichtig sein, denn auch das sagen wir eben immer wieder. Es gibt keinen Grundsatz, kein Grundrecht auf konstruktive Meinung. Das Grundrecht der Meinungsfreiheit schützt auch destruktive Meinung. Das Grundrecht der Meinungsfreiheit schützt auch Dinge, die mir möglicherweise nicht gefallen. Und wenn man sich die Entwicklung und das ja, Entstehen von einer Diskussion genauer anschaut, dann können eben auch manchmal Beiträge, die auf den ersten Blick ja, überhaupt keinen inhaltlichen Wert haben, dazu führen, dass man insgesamt doch weiterkommt in der Debatte. Und da muss man dann eben halt sehr, sehr genau hinschauen, dass man sich nicht zu weit aus dem Fenster lehnt und dass man da auch nicht in die Grundrechte anderer eingreift. Und deswegen sehen wir das grundsätzlich positiv. Schauen uns die Strukturen derjenigen, mit denen wir zusammenarbeiten, aber auch immer sehr, sehr genau an.
Okay, also das heißt, wir haben es bei Ihnen mit Profis zu tun, die eine erlaubte Meinung von einer unschönen Meinung trennen und das auch differenzieren und insofern, wenn man so will, den Korridor der Meinungsäußerungsfreiheit stabil und grundrechtskonform halten. Also das leuchtet mir total ein und ich kann auch wirklich gut verstehen, dass das Thema Fußball ein ganz prima Anwendungsbereich ist, weil man da natürlich wirklich auch viel Unschönes erlebt, was über die Grenze geht, vielleicht auch traditionell über die Grenze geht und das ist wirklich klasse. Jetzt gehen wir mal über das hinaus, denn so ähnlich wie mit Fußballvereinen funktioniert es ja dann vielleicht auch bei sozialen Plattformen, sozialen Netzwerken, mit denen müssen Sie ja auch kooperieren, ne? Und wie ist denn da die Zusammenarbeit? Also Sie sagen, das klappt mit den Medienunternehmen gut, das klappt gut mit Schalke 04 und dem ersten FC Köln. Wie sieht es denn aus mit Meta, TikTok und X und so weiter? Können Sie da auch so gute Zusammenarbeit hier notieren?
Sie ahnen die Antwort wahrscheinlich schon und genauso fällt sie auch eben auf. Genau, also ich arbeite wirklich gerne mit den Fußballvereinen zusammen, es macht unheimlich Spaß. Ich persönlich arbeite besonders gerne mit den Verantwortlichen von Borussia Dortmund zusammen, aber wir arbeiten natürlich mit allen gleich gut zusammen. Ja, und ich würde mir wünschen, dass ich ähnlich Positives ausschließlich über die Kooperation mit den sozialen Plattformen berichten könnte. Die da fällt das Fazit dann eben doch deutlich ernüchternder aus. Es ist so, dass wir auch mit allen großen sozialen Plattformen im Gespräch waren. Waren einer der ersten, die sich so intensiv damit beschäftigt haben und waren deswegen dann auch relativ schnell Ansprechpartner für die Anbieter der sozialen Plattformen. Und ich kann mich erinnern, dass in der ganzen Zeit, in der wir das jetzt schon tun, eigentlich Vertreter von allen großen Plattformen da waren. Es waren Vertreter von Twitter da, von Facebook, von Google. Wir haben häufig gemeinsam auf Veranstaltungen gesessen. Man kennt sich relativ gut. Und ich bin jetzt auch kein Freund davon, in dieses allgemeine Bashing der sozialen Plattformen einzusteigen. Es greift meiner Meinung nach zu kurz, den schwarzen Peter immer in Richtung Plattform zu schieben und zu sagen, ihr seid verantwortlich, ihr müsst es regeln, ihr kommt euren Pflichten nicht nach. Gleichzeitig muss man aber einfach konstatieren, als Staatsanwalt in diesem Bereich, dass die Kooperation mit Sicherheit ausbaufähig ist. Sie haben völlig richtig gesagt, dass wir ohne die sozialen Plattformen und ohne eine gewisse Form von Kooperation nicht weiterkommen. Rein faktisch stellt sich das einfach immer so dar, dass wir fast in jedem Ermittlungsverfahren, um die Person zu identifizieren, bei der sozialen Plattform die sogenannten Bestandsdaten anfragen. Das sind eben die Daten, die zu dieser Person bei der sozialen Plattform hinterlegt sind. Und ich bin ja schon relativ lange in diesem Bereich aktiv und es ist mir bis heute nicht gelungen, nachvollziehen zu können, in welchen Fällen sich eine solche Bestandsdatenanfrage lohnt und in welchen Fällen eine solche Bestandsdatenanfrage entweder überhaupt nicht oder abschlägig beschieden wird oder beschieden wird mit dem Hinweis auf ein meist nicht erfolgreiches justizielles Rechtshilfeersuchen. Und das ist wirklich aus meiner Sicht ein sehr, sehr frustrierender Zustand. Denn der Sachverhalt grundlegend ist nicht so komplex. Ich habe eine Tat und ich wüsste gerne, wer es gemacht hat. Ich frage also zu einem User die Bestandsdaten an. Und es scheint mir durchaus machbar, die denkbaren unterschiedlichen Konstellationen zu beschreiben, um abklären zu können und transparent zu machen, in welchen Fällen macht es Sinn, dass ich frage und in welchen Fällen macht es eben keinen Sinn. Und das ist eben bis heute nicht gelungen. Fast alle oder alle großen Plattformen haben die sogenannten LERS-Portale, Law Enforcement Request System. Das heißt, ich kann online diese Anfrage stellen. Das ist grundsätzlich erstmal schön. Das kann ich als Staatsanwalt tun, das kann ich als Polizist tun. Ich kann mich da registrieren und kann online nachfragen. Also die Strukturen sind grundsätzlich da. Aber manchmal gibt es eben Daten und manchmal gibt es keine Daten. Paradebeispiel Twitter oder also X. Es gab eine ganze Zeit lang, da haben wir faktisch gar keine Daten erhalten von Twitter damals noch. Dann gab es eine Zeit, da haben wir mehr oder weniger auf jede Anfrage, also wirklich auf jede Anfrage Daten bekommen. Jetzt gerade ist es wieder schwierig und für mich ist nicht nachvollziehbar und ich wüsste nicht, dass es irgendwelche geänderten gesetzlichen Regelungen dazu gibt. Die sind meist relativ identisch und trotzdem ist das Aussageverhalten durchaus unterschiedlich. Und genauso ist das bei anderen Plattformen eben auch. Also wenn ich identische Sachverhalte anfrage, dann gibt es einmal Daten und einmal gibt es keine. Und das ist wirklich ein Punkt, an dem wir sehr, sehr gerne arbeiten würden. Wir haben das im Gespräch versucht. Die Gespräche, auch das kann man immer gut erzählen, die Gespräche mit den Anbietern der sozialen Plattformen verliefen durchaus angenehm. Man schickt ihnen meist junge, gut gekleidete, sehr eloquent sprechende junge Menschen, die für eine angenehme Gesprächsatmosphäre sorgen. Und in meinen Anfangsjahren war es meist noch so, dass ich dann mit einem sehr, sehr guten Gefühl und dem Eindruck, wir haben wirklich was geschafft, nach Hause gegangen bin. Aber man muss leider feststellen, zumeist ist danach schlicht und einfach gar nichts passiert. Es ist genauso weitergegangen. Also man hat dafür gesorgt, dass die Stimmung gut bleibt. Aber einen wirklichen Änderungswillen kann ich da teilweise nicht erkennen. Ich will aber jetzt gar nicht zu sehr, auch wenn das jetzt wieder sehr negativ klang, auf die sozialen Plattformen einprügeln. Auch die haben ihre Beweggründe, auch die haben es nicht einfach. Die haben mit unterschiedlichsten Nationalstaaten, mit unterschiedlichen nationalstaatlichen gesetzlichen Regelungen zu tun. Das ist sicherlich ein komplexes Thema. Aber dennoch bin ich der Meinung, dass man das mit Sicherheit besser machen könnte. Und ich hoffe, dass ich irgendwann an den Punkt komme, wo ich hier sagen kann, dass ich genauso gerne mit Meta, X und Co. zusammenarbeite wie mit dem 1. FC Köln oder Borussia Dortmund. Noch sind wir davon aber ein ganz gutes Stück entfernt, würde ich sagen.
Okay, aber das heißt, ich höre so raus, das ist jetzt auch für mich jetzt keine News, die mich so völlig umhaut und irritiert, dass die irgendwie, mauern sie oder behandeln sie stilatorisch oder was auch immer. Also das große Problem, was man unter NetzDG-Zeiten schon hatte, wird jetzt durch den DSA, ne, das Regelwerk der Europäischen Union zur Bekämpfung von, zur Sicherung der Meinungsfreiheit im Netz, nennen wir es mal lieber so, ja adressiert. Und es gibt natürlich die Möglichkeit, sage ich jetzt mal, da so ein Code of Conduct zu machen. Wenn man den hat, dann ist das super. Wenn man den nicht hat, dann ist das aber auch jetzt nicht wirklich zwingend vorgeschrieben vom DSA. Man muss aber natürlich in irgendeiner Form schon im eigenen Interesse sowas wie eine Moderation durchführen. Jetzt hat Facebook 2017, etwa genau um diese Zeit dieses Jahres, mit den Faktencheckern angefangen. Ne? Damals noch Meta als Facebook. Und das war ja eine wirklich gute Idee zu sagen, wir machen uns dafür stark, jetzt mal zu gucken, was sind Fakten, was sind nicht Fakten. Jetzt muss man natürlich, geht mir jedenfalls auch so, bei Fakten immer die Frage stellen, was ist jetzt ein Faktum? Also wie entscheidet sich ein Faktum von der Meinungsäußerung? Wenn Sie das in der Vorlesung mit Studierenden machen, also der Unterschied zwischen einer Meinungsäußerung und einer Tatsachenbehauptung ist eigentlich total einfach, nämlich eine Tatsachenbehauptung ist ein Wahrheitsbeweis zugänglich und eine Meinungsäußerung ist was dafür halten. So ist man eigentlich schnell fertig. Wenn man aber in irgendeiner Form nur schon einen Witz macht, dann geht es ja am Ende des Tages um eine Tatsachenäußerung, die in die Form einer Meinung gekleidet ist. Ne? Oder eine Meinung, die in Form einer Tatsachenäußerung gekleidet ist, ungefähr. Und an der Stelle ist das natürlich schon mal extrem schwierig. Und die Frage, die sich stellt, ist, haben die Faktenchecker das gut drauf gehabt bei Facebook? Das war ja eine Institution, die vom Netzwerk kam. Weil ich frage es deswegen, weil jetzt ist das ja vor dem Hintergrund, dass X unter dem Trump-Regime das anders macht oder eigentlich immer anders gemacht hat, jetzt auch auf einmal bei Facebook-Thema. Wir ersetzen die Faktenchecker und lassen das durch einen Community-Check machen. Die Idee ist ja auch bei Wikipedia im Prinzip da. Ne? Also man lässt Menschen, die Nutzenden, überprüfen, ob irgendwas passt oder nicht passt. Und dann kann man ja gerade bei Wikipedia auch in der Historie dieser Faktendiskussion alles nachvollziehen. Ist ja von der Idee her jetzt nicht zwingend völlig indiskutabel. Aber jetzt mal ganz nüchtern gefragt, wenn Sie mal einen Faktenchecker und eine Community-Check-Version, wie sie ja jetzt wieder auf dem Vormarsch ist, gegenüberstellen, was finden Sie besser? Ist das eine ein absolutes No-Go, der Community-Check? Oder führt es, bei Ex sieht man es ja, in der Tendenz natürlich schon zu mehr Randale auf der Leitung, ne? Muss man ja irgendwie sagen, in der Community. Ne? Also wie würden Sie es einschätzen?
Das ist eine wirklich spannende Frage. Ich habe parallel schon versucht, so ein bisschen mitzudenken und meine Argumente zu sortieren. Also meiner persönlichen Ansicht nach, es ist sicherlich noch nicht zu Ende gedacht, aber ich glaube, ich persönlich hätte möglicherweise eine leichte Präferenz für den Community-Check. Stehe aber auch den Faktencheckern in ihrer, ja, nennen wir es mal traditionellen Form, jetzt nicht völlig ablehnend gegenüber. Ich glaube, es ist ja immer erstmal gut, wenn man so ein bisschen ergebnisoffen in so eine Diskussion reingeht und irgendwie vielleicht einfach auch anerkennt, dass die Gegenseite für ihre Position auch gute Argumente hat. Und genauso würde ich das sehen. Also ich finde grundsätzlich die Idee eines Faktenchecks mit Sicherheit nachvollziehbar und es streiten auch gute Argumente dafür. Und die Absicht, die dahinter steht, ist ja sicherlich keinesfalls zu beanstanden. Gleichzeitig bin ich mir einfach nicht sicher, weil ich glaube, das ist eine Diskussion, die noch im Fluss befindlich ist, in dem wir vielleicht auch noch Dinge ausprobieren und einfach auch noch schauen müssen, wo es hingeht. Ob das wirklich die Lösung für unsere Probleme sein kann. Also für mich als Strafverfolger ist es ja manchmal sogar ein bisschen einfacher. Also ich als Strafverfolger denke mir, wir haben uns als Gesellschaft einen gesetzlichen Rahmen gegeben, in dem wir diskutieren wollen, und die äußeren Grenzen dieses gesetzlichen Rahmens definiert das Strafrecht. Und für mich ist dann immer eigentlich die Frage, was darf man denn noch alles? Und im Prinzip ist es relativ einfach. Man darf alles, was nicht verboten ist. Das heißt, ich muss immer nur prüfen, ist es strafrechtlich relevant, und wenn es das nicht ist, dann darf man das meiner Meinung nach auch sagen.
Man darf auch, aber auch nach den Standards der sozialen Netzwerke, auch nicht aus dem Rahmen der sozialen Netzwerke fallen.
Ganz, ne? Genau. Das ist dann
ein Delta, ne? Also
ganz genau, das ist dann der nächste Rahmen. Also dieser ganz enge Rahmen, den man keinesfalls verlassen darf, den definiert das Strafrecht. Genau. Und dann gibt es daneben eben weitere Rahmen. Also das ist die Netiquette, das sind die Community-Standards, all diese Rahmen, die man sich erdacht hat. Und ja, das sind eben Regeln, wo wir uns überlegt haben, so wollen wir hier miteinander kommunizieren, so soll hier der Umgang miteinander sein. Und das finde ich auch ganz richtig und das finde ich auch ganz schön. Ich würde es mir auch wünschen, dass wir irgendwie Netzwerke haben, in denen alle freundlich und nett zueinander sind. Niemand verbreitet bewusst die Unwahrheit. Je länger ich mich damit aber beschäftige, desto mehr bin ich zu der Überzeugung gelangt, dass ich glaube, dass es im Prinzip eine Illusion ist. Ich glaube, wir werden zu diesem perfekten Netzwerk nicht kommen. Und ich glaube, das ist auch ein ganz wichtiger Punkt, dass man sich das einfach vielleicht auch manchmal bewusst macht. Es gibt Fake News auf sozialen Netzwerken. Es gibt Leute, die moralisch verwerfliche Dinge posten. Es gibt Leute, die einfach nur Diskussionen anzünden wollen und sie gar nicht fördern wollen. Es gibt Leute, die trollen und einfach nur Spaß daran haben, anderen Leuten auf den Nerv zu gehen. Das ist einfach so und es wird meiner Meinung nach, glaube ich, auch immer so sein. Und auch bei den Faktencheckern hätte ich auch eine leichte Präferenz dafür zu sagen, dass wir mehr auch an die persönliche Verantwortlichkeit appellieren müssen. Ich glaube, man muss sich das eben bewusst machen und ich glaube auch, dass es Aufgabe eines jeden Nutzenden ist, sich mit den Inhalten, die mir da präsentiert werden, kritisch auseinanderzusetzen. Das heißt, ich glaube, dass wir vor allen Dingen auch im Bereich Medienkompetenz sehr, sehr viel arbeiten wollen, denn ja, machen wir es doch mal ganz platt. Also wenn ich jetzt eine Person habe, die möchte daran glauben, dass es auf diesem Planeten irgendwo in unterirdischen Verliesen Echsenmenschen gibt, die sich von Kinderblut und Menschenfleisch ernähren. Dann bin ich der Überzeugung, wird diese Person das auch glauben und auch weiter äußern. Und wenn der Faktenchecker dreimal drunter geschrieben hat, dass das nicht stimmt. Deswegen ist es, glaube ich, eine Aufgabe, die wir da gestellt haben und an der man möglicherweise diese Faktenchecker auch misst, die sie so nicht leisten kann. Sie kann einen Beitrag leisten, sie wird das hundertprozentige Ergebnis wahrscheinlich niemals erzielen.
Also da bin ich bei Ihnen, ne? Dass es Leute gibt, die Dinge glauben wollen und wenn da man sagt, das stimmt aber nicht, dann glauben die das trotzdem noch, schlicht weil sie es wollen. Eine andere Frage finde ich aber, die man mit Medienkompetenz nicht lösen kann, ist ja tatsächlich die Macht, nehmen wir jetzt mal konkret von Elon Musk. Elon Musk hat Twitter, heute Ex, von seinem Wert des Unternehmens von 40 Milliarden US-Dollar, die es ursprünglich wert war, auf 9 Milliarden US-Dollar geschrumpft. Aber es ist natürlich als Machtinstrument für ihn immer noch perfekt. Und er hat natürlich tatsächlich die Möglichkeit, die Meinung, dass es irgendwo einen Echsenmenschen gäbe, oder kann man ja auch auf politische Inhalte trimmen, natürlich zu privilegieren. Und das tut er ja nach allem, was man weiß, auch, dass er im Prinzip einfach sagt, naja, also meine Meinung ist schon am wichtigsten und die kriegen die meisten. Und je mehr Kinder von dem Echsenmenschen hören, desto mehr wird der Echsenmensch ja auch real, zumal wenn noch keiner gesehen hat, dann kann es den ja auch geben. Das haben wir ja nun mal auch bei Göttern und ähnlichen Dingen, die hat auch noch keiner gesehen und wir glauben an sie. Und wenn das nur intensiv und strukturiert genug dargeboten wird, dann ja, muss das ja auch nicht gesehen werden, nur damit es in den Köpfen der Menschen existiert. So, und an der Stelle haben wir doch schon ein neues, ganz besonderes Strukturproblem, dass sich die Macht der ja, Beeinflussung der Meinung konzentriert in einer Person, die dann mehr oder weniger auch ja, am politischen Geschehen dran ist. Also die Staatsferne, die wir ja im Rundfunkrecht immer hatten und wollten, jedenfalls unter diesem Grundgesetz, unter diesem Bundesverfassungsgericht, die ist ja faktisch aufgehoben, das gibt es ja da nicht mehr. So, und wie geht man denn damit um? Denn da geht es ja gar nicht um die Frage, ist das wahr oder nicht, sondern es geht um die Frage, wie oft wird es erzählt und wie wird es in den Köpfen rezipiert, unabhängig davon, ob das wahr oder falsch ist. Denn was ist heutzutage in Zeiten von alternativen Fakten schon noch die Wahrheit? Und ist das was, womit der DSA in irgendeiner Form klarkommen kann? Also ich habe das im letzten Podcast, den ich gemacht habe, ist ausgestrahlt worden am 23.12. Axel Voss gefragt, den europäischen Digitalpolitiker. Und er sagte, ich glaube nicht, dass der DSA damit so zu Potte kommt. Und jetzt haben wir uns unterhalten, was ist sinnvoller, Faktenchecker oder Community Management? Das sind ja beides Maßnahmen. Aber sehen Sie etwas, wie man ansetzen kann bei der dann noch tiefer liegenden Frage, wie schafft man es, die Konzentration von Meinungsmacht in einer Hand ja in irgendeiner Form über den DSA zu kontrollieren? Interessiert mich auch als Wissenschaftler, wenn Sie mir eine belastbare Lösung für anbieten, da bin ich super dankbar. Das beschäftigt mich natürlich auch, nicht nur mich, in diesen Tagen vor der Wahl natürlich alle ganz extrem. Ne? Also wie schafft man das? Kann der DSA da irgendwas leisten?
Auch wieder extrem spannende Frage und vor allen Dingen auch die Herleitung fand ich sehr, sehr spannend. Den Teil mit oder die Folge mit Axel Voss würde ich mir dann, muss ich zu meiner Schande gestehen, dass ich es noch nicht getan habe, aber die würde ich mir dann auch sehr gerne anhören. Das
im virtuellen Raum, wir haben, glaube ich, alle gehört auf der Welt. Ne?
Ich finde es auch sehr spannend, dass er das so sagt und dass er das so äußert.
Ja, ich habe es ein bisschen zugespitzt. Ja, also ich habe gefragt, ob er glaubt, dass der DSA die Lösung dieser Probleme enthält und da war er so ein bisschen zurückhaltend und sagte, ich glaube, da müssen wir nochmal nachschärfen und das ist was, was die Politik in irgendeiner Form doch noch beschäftigen sollte. Ne? Und ja, was kann man sagen? Also haben Sie eine Idee?
Ja, da würde ich mich schon fast anschließen. Also ich glaube auch, das, was Sie da gerade so trefflich beschrieben haben, ist ja eine Problematik, bei der sich immer mehr und mehr abzeichnet, dass sie, glaube ich, eine der ganz wesentlichen Herausforderungen für uns in den nächsten Jahren, wahrscheinlich sogar Jahrzehnten sein wird. Das ist ein riesiges Problem. Die Gefahr ist völlig offensichtlich. Wir sehen das in unterschiedlichsten Staaten. Wir sehen immer wieder, dass teils auch gezielt durch Staaten versucht wird, Einfluss auf öffentliche Meinung zu nehmen. Wir sind jetzt eben in einer Phase, das muss man einfach feststellen, es gab eine Zeit, in der es eben relativ schwierig war, an Informationen zu kommen. Informationen waren schwer zugänglich, ich musste in Bibliotheken gehen, ich musste Bücher lesen, all solche Dinge. Und heute leben wir eben in einer Zeit, in der es einfach zu viele Informationen gibt und meine Aufgabe eben nicht mehr ist, diese Informationen zu beschaffen, sondern ich habe jede Menge Informationen und ich muss in der Lage sein, diese Informationen kritisch zu hinterfragen und eben zu schauen, wo kommen die her, wer steht möglicherweise dahinter, Was ist dessen Agenda? Was bedeutet das für mich? Das geht ja schon los, genau das, was Sie beschrieben haben. Ich bin auf einer Plattform unterwegs, die einer Person gehört. Diese Person macht das ja nicht aus purer Nächstenliebe, sondern die wird da auch irgendwelche Ziele verfolgen. All das muss ich im Hinterkopf haben. Und ja, ich würde mir auch wünschen, dass es dafür die Lösung gibt. Ich bin da auch sehr skeptisch, ob der DSA das leisten kann. Ich glaube schon, dass es ein Versuch ist, das zu tun. Und ich glaube, dass es einer von vielen Versuchen sein wird. Aber je länger man sich mit der Thematik beschäftigt, desto skeptischer wird es auch. Also wir haben schon kurz das NetzDG angerissen und ja, die Novellierung und auch das war ein solcher Versuch. Und das ist nicht sehr gut verlaufen, kann man, glaube ich, feststellen, ohne vertieft darauf einzugehen. Ich war damals sehr involviert. Wir haben uns da viel mit beschäftigt. Wir haben die Arbeitsabläufe vorbereitet. Wir haben Mitarbeiter im BKA geschult. Letztendlich hat es nicht geklappt und es war für mich tatsächlich auch eine relativ frustrierende Erfahrung. Und das lässt einen dann jetzt auf den nächsten großen Wurf, also auf den DSA, der ja jetzt, wie man so schön sagt, das NetzDG ersetzt hat, bereits von Anfang an etwas skeptischer blicken. Ich glaube, dass es ein Versuch ist. Man muss das probieren. Ich glaube auch nicht, dass das reichen wird. Aber was ich ja ganz grundsätzlich richtig finde, ist, dass man versucht, dieses Problem anzugehen und Lösungsansätze auszuprobieren. Ich würde mir wirklich wünschen, und dann hätte dieser Podcast wahrscheinlich auch sehr, sehr viele Klicks, wenn wir hier die Lösung präsentieren könnten. Mir fällt es tatsächlich auch noch nicht richtig ein. Deswegen finde ich aber trotzdem, und das haben wir jetzt beide auch schon ein paar Mal angerissen, ja, dass man da einfach ein bisschen offen sein sollte. Also, dass man Ideen auch von anderen annimmt, dass man die Argumente anerkennt und dass man eben sagt, okay, das sind Versuche und wir müssen jetzt eben gucken, was uns zum Ziel führt. Ich bin tatsächlich aktuell noch sehr, sehr skeptisch, weil, um das auch nochmal zu sagen, diese Beschreibung, dass der DSA das NetzDG ersetzen soll, ist aus meiner Sicht auch eine irreführende. Also wenn ich ins NetzDG gucke und wenn ich in den DSA gucke, dann stelle ich fest, dass da teils doch sehr, sehr unterschiedliche Dinge, insbesondere für Strafverfolger, drinstehen. Und deswegen ist es aus meiner Sicht einfach nicht ganz richtig, wenn man sagt, der DSA ersetzt das NetzDG. Man probiert was anderes aus in Teilen, aber man ersetzt es nicht. Das wird uns noch ewig beschäftigen, glaube ich. Und da eine passende Lösung zu präsentieren, maße ich mir jetzt nicht an.
Mhm. Zwei kleine Anmerkungen. Wir haben ja vorher gemeinsam rausgekriegt, dass das NetzDG natürlich gar nicht ersetzt ist. Ne? Es gibt es ja sogar noch in so einem Rumpfgesetz, und zwar mit Blick auf die inländische Meldestelle. Also eigentlich schwer nachvollziehbar, warum man das hat stehen lassen, diesen Teil des NetzDG. Aber gut, richtig, was könnt du oder nicht? Also er verwirrt, glaube ich, einfach nur, dass es das noch gibt. Genau. Der DSA, über den haben wir ja gesprochen, dem muss man natürlich in gewisser Weise auch zugute halten, dass er das, was ich eben angesprochen habe, nämlich, wenn man so will, die Vielfalt erhalten ja gar nicht kann und will. Das darf er ja nicht. Das ist ja etwas, was die Mitgliedstaaten müssen und dann bei uns in Deutschland sogar die Länder. Da kriegt man ja große rechtliche Probleme, wenn man den DSA dann auf einmal in Position bringen will, um ja mehr zu tun, als nur, wenn man so will, den Hass im Netz und die Kommunikationsform zu schön. Er kann ja die Demokratie an der Stelle, jedenfalls die Mediendemokratie, gar nicht stabilisieren. Das ist aus Kompetenzgründen ja schon gar nicht möglich. Ne? Aber trotzdem nochmal vielleicht zu einem Spezifikum des DSA, Trusted Flagger. Artikel 22 des DSA, der schreibt das vor, dass es sowas geben muss. Vielleicht da noch einen kleinen Einblick. Was halten Sie von Trusted Flaggern? Es gibt ja im Prinzip nur einen. Das sind doch im Prinzip Menschen, die sich im Netz umschauen und Vorwissen oder Wissen Sachen bewerten, die sie dann natürlich auch nicht bestrafen können, sondern einfach nur so melden, Hinweise geben, um dann da den Fokus hinzulegen. Die Idee ist ja, dass man, wie Sie es im Prinzip auch gesagt haben, vom Fußballverein, dass man eben einfach die Ausreißer durch dieses spezifische Hingucken der Trusted Flagger wegkriegt und dass man dann am Ende des Tages eine stabilere und rechtsstaatlich belastbarere Lösung schafft. Klappt das? Ist das eine gute Idee? des DSA mit den Trusted Flaggern oder ist das eher nicht so zielführend? Das würde mich noch interessieren, weil Sie sind ja da, glaube ich, irgendwie bestimmt dran, ne? an solchen Leuten, Trusted Flaggern als Sack.
Ganz genau. Also das ist, wir sind da dran. Wir kennen den bis jetzt in Deutschland einzigen benannten Trusted Flagger, die Meldestelle aus Baden-Württemberg, Respect, relativ gut. Wir haben schon verschiedentlich kooperiert. Ich habe schon Schulungsmaßnahmen da durchgeführt. Und von daher kennen wir die sehr gut. Auch da habe ich das Gefühl, bin ich selber noch im Meinungsfindungsprozess, wie ich mich dazu eigentlich positionieren will. Aber was ich ganz grundsätzlich auf jeden Fall feststellen kann, ich finde, dass diese Debatte, die wir da auch in den letzten Wochen nach der Benennung der Trusted Flagger in Deutschland erlebt haben, maßlos überzogen ist. Es gab ja dann auch immer wieder Vorwürfe, das seien jetzt Zensurbehörden und diese Trusted Flagger sitzen jetzt da und entscheiden, was falsch und was richtig ist und welche Inhalte bleiben und welche stehen dürfen. Und es ist ja schlicht und einfach unzutreffend. Also diesen Trusted Flaggern oder der Meldestelle Respect ist da auch, glaube ich, sehr, sehr viel Unrecht widerfahren, muss man, glaube ich, einfach mal feststellen. Es sind viele Unwahrheiten verbreitet worden. Ich weiß, dass die Mitarbeitenden da auch teilweise persönlich angegangen worden sind, was natürlich wirklich ein Unding ist. Das muss man erstmal feststellen. Wenn man sich jetzt aber mal wirklich anschaut, wer steht denn eigentlich dahinter? Also das ist Trusted Flagger, finde ich, ist ja wirklich ist ein großes Wort und es klingt dann teils alles sehr martialisch und so ist es ja dann auch beschrieben worden. Ja, wenn man da hinfährt, dann ist es, ich kenne die genaue Anzahl nicht, aber eine Gruppe von zumeist jungen Leuten, meist mit juristischer Vorbildung, Studenten, Referendare, ich glaube in Teilen auch Volljuristen, die da sitzen und teils ehrenamtlich dann eben diese Meldung überprüfen, ob die illegal sind oder ob die nicht illegal sind. Und es ist ja gar nicht so, auch das wurde ja teilweise behauptet, dass diese Trusted Flagger selber in der Lage seien, Inhalte zu entfernen oder gar Ermittlungsverfahren einzuleiten. Das ist schlicht Unfug. Alles, was diese Trusted Flagger machen, weil sie eine besondere Kompetenz mitbringen, die sie nachgewiesen haben, ist, dass die Meldungen, die von diesen Trusted Flaggern bei den sozialen Plattformen eingehen, priorisiert bearbeitet werden müssen. Das heißt aber, dass immer noch die soziale Plattform selber entscheidet, was sie löscht und was sie nicht löscht. Das tun diese Trusted Flagger nicht. Von daher ist schon das, was sie an Kompetenzen überhaupt haben, teils völlig übersteigert dargestellt worden. So, das zum einen. Zum anderen finde ich, ist es ja ein völlig honoriger Ansatz von Personen, die sich ehrenamtlich einbringen, die sich mit dieser Thematik auseinandersetzen wollen, dass sie helfen wollen, illegale Inhalte entfernen zu lassen. Von daher stehe ich dem grundsätzlich sehr, sehr positiv über und will in keiner Art und Weise diese Arbeit, die dort geleistet wird, schmälern. Aber alleine die Personalstärke dieses Trusted Flaggers im Vergleich zu den täglich verfassten Postings auf sozialen Netzwerken vergleicht ja schon, welchen Impact das überhaupt haben kann. Wir sind da, ich glaube, noch nicht mal im Promillebereich, mit dem sich diese Trusted Flagger überhaupt beschäftigen können. Von daher ist, glaube ich, deren wirkliches Wirkvermögen extrem übersteigert dargestellt worden und steht in einem schiefen Licht. Ganz grundsätzlich glaube ich, so habe ich mich jetzt nach und nach dazu durchgerungen, dass das möglicherweise ein sinnvoller Ansatz sein kann. Denn wenn schon Meldungen eingehen bei den sozialen Plattformen, damit sie sich Inhalte anschauen, dann macht es doch durchaus Sinn aus Effizienzgründen, wenn diese Meldungen von Personen kommen, die geschult sind in diesem Bereich, die möglicherweise auch eine juristische Vorbildung mitbringen. Das macht es den sozialen Plattformen ja auch einfacher, wenn sie in Anführungsstrichen mit Profis zusammenarbeiten und eben nicht Meldungen von Abermillionen Bürgern entgegennehmen müssen. Von daher glaube ich, dass das ein richtiger Ansatz sein kann. Gleichzeitig darf man eben aber auch die Erwartungshaltung nicht übersteigern, denn dann muss die Meldestelle scheitern. Dieser Trusted Flagger, diese Meldestelle, die wird nicht wesentlich dazu führen, dass sich grundsätzliche Dinge ändern. Das ist jetzt mal so ein Testballon, so würde ich das verstehen. Man guckt sich an, ob das funktioniert und es ist ein Versuch. Und Versuchen gegenüber sollte man ja eigentlich immer ganz offen sein. Man guckt sich das mal an, dann macht man ein Monitoring und dann muss man zu einem bestimmten Zeitpunkt eine Bestandsaufnahme machen und sagen, ja, wie war es denn? Was war gut, was war schlecht, was hat geklappt, was hat nicht geklappt? Und dann macht man entweder weiter oder man probiert was anderes aus. Und genau so würde ich das auch sehen. Ganz grundsätzlich habe ich die Personen dabei bei Respect erlebe ich die als extrem positiv und finde es wirklich toll, dass sich Leute für die Meinungsfreiheit gegen Straftaten einsetzen und sich damit beschäftigen. Und das sollte man eben einfach nochmal klarstellen. Das ist keine Zensurbehörde, die da sitzen. Die haben keine überbordenden Kompetenzen. Und von daher ist auch die Gefahr, für die Meinungsfreiheit, die von diesen Trusted Flaggern ausgeht, in völlig überzogener Art und Weise dargestellt worden. Das Grundphänomen, das beispielsweise das viel diskutierte Overblocking, es bleibt ja trotzdem bestehen. Natürlich mag es die Gefahr geben, dass soziale Plattformen aus Angst gegen den DSA zu verstoßenen überzogene Maße Inhalte löschen. Aber das ist kein Problem, dass die Trusted Flagger haben entstehen lassen, sondern es ist ein grundsätzliches Problem, mit dem man sich auseinandersetzen muss. Ganz grundsätzlich, glaube ich, ist das eine Idee, die man ausprobieren sollte und dann aber auch ehrlich bewerten sollte, wenn es nicht funktioniert hat. Aber ich glaube, das kann tatsächlich ein Ansatz sein, wenn wir da Profis am Werk haben.
Vielen Dank, lieber Herr Becker. Also die Trusted Flagger, das sind Menschen, junge Menschen, sagen Sie, mit juristischer Bildung, Vorbildung, die an die Plattformen melden und da priorisierte Bearbeitung erfahren. Alles gut beschrieben. Man bringt damit natürlich auch in gewisser Weise Datenverarbeitungen in Verbindung und über die Datenschutzprobleme, die an der Stelle bei diesen Meldevorgängen vielleicht entstehen, würde ich an dieser Stelle ganz bewusst nicht sprechen. Aber was mich halt interessieren würde, wäre die Frage nach der Ausbildung der Beschäftigten bei der Meldestelle Respekt, also dem einzigen aktuellen Trusted Flagger in Deutschland und insgesamt bei diesen meldenden Personen, die ja am Ende des Tages Privatpersonen sind, die aber bei der zertifizierten Stelle aktiv sind. Da würde mich nur interessieren, also was muss man als Trusted Flagger tun, was muss man vorweisen, um an der Stelle wirklich credible zu sein, eine solche doch sehr verantwortungsvolle Aufgabe erfüllen zu können, damit das eben auch wirklich funktioniert.
Genau, ich muss zu meiner Schande gestehen, tatsächlich, welches die Kriterien, die Auswahlkriterien waren, weiß ich tatsächlich nicht. Ich weiß auch gar nicht, welche Nachweise man da erbringen muss, welche Qualifikationen etwa. Ich selber weiß, dass Respect das sehr gewissenhaft gemacht hat. Also wir waren etwa mehrmals da und haben da zusammengesessen in Workshops und haben uns da auch mit Vertretern, ich war seinerzeit mit einer Kollegin aus München da, zusammengesetzt und wir haben Fälle besprochen. Und mir hat es wirklich extrem gut gefallen, weil das, was ich da gesehen ich hatte den Eindruck, dass die Leute wirklich wissen, wovon sie reden, dass sie sich mit dieser Thematik wirklich sehr intensiv auseinandergesetzt haben, aber dass sie eben auch ergebnisoffen an diese Diskussionen rangegangen sind, sich unterschiedliche Positionen angehört haben. Und genau das, was Sie beschrieben haben, ist ja eben der Fall. Das ist extrem komplex und ich glaube, es ist sehr, sehr wenige Leute gibt, die dieses Themenfeld wirklich perfekt beherrschen. Also ich bin erst gestern wieder im Bundeskriminalamt gewesen und habe da mit den Kollegen von der zentralen Meldestelle Internet diskutiert und wir hatten unterschiedliche Fallkonstellationen. Und es ist immer wieder so, dass der identische Sachverhalt durch unterschiedliche Leute unterschiedlich rechtlich bewertet wird. Das ist auch in unserem Team Hate Speech genauso. Also wir sitzen da mit mehreren Leuten und Sie können ganz sicher sein, wenn da ein Sachverhalt ist, dann gibt es da auch mehrere Positionen. Das ist ein Bereich, der ist schlicht und einfach extrem komplex und es ist keine Mathematik, das sind schwierige Abwägungsfragen und das dauert einfach der Prozess, bis man sich da entschieden hat, was ist strafbar und was ist nicht strafbar. Von daher hatte ich da den Eindruck, dass man sich die Aufgabe sicherlich nicht zu einfach gemacht hat. Aber das Themenfeld ist schwierig, wird schwierig bleiben und das ist, glaube ich, für diese Trusted Flagger wirklich eine gewaltige Herausforderung. Gleichzeitig glaube ich aber, dass man die davon ausgehende Gefahr nicht übersteigern sollte. Die schauen sich das an, da findet eine nachgelagerte Prüfung statt. Und vom Fallvolumen her ist es sicherlich auch so, und das sehe ich ganz sicher, dass jetzt von diesen Trusted Flaggern keine grundlegende Gefahr für die weitere Existenz der Meinungsfreiheit in Deutschland, Europa und möglicherweise im ganzen Internet besteht. Das ist eher ein aus meiner Sicht positiv zu wertender Ansatz, da irgendwie weiterzukommen.
Zumal ja Gerichte die Entscheidung treffen. Na, da wird ja nichts entschieden, in all diesen Bereichen nicht, sondern im Prinzip nur vorbereitet für Entscheidungen und klar, im Vorfeld nicht alles kommt zu Gerichten, aber klar, grundsätzlich sind das ja alles Sachen, die, wenn es um Strafbarkeit am Ende des Tages spitz geht, ein Gericht entscheiden muss. Ne? Ja, also vielen Dank, Herr Becker, für den Podcast. Ne? Also was haben wir gelernt? Also wir haben eine Justizbehörde, im Kampf gegen den Hass im Netz. Ne? Und Sie haben uns, also finde ich wunderschön, dargelegt, wie diese Behörde, sprich die ZAK NRW, die Online-Kriminalität, bekämpft. Einmal passiert das ja durch Zusammenarbeit mit Medienunternehmen, Zusammenarbeit mit Fußballvereinen, dass man eben einfach an der Stelle wirklich schaut, was kann man tun, damit das Klima, das Kommunikationsklima in diesen bestimmten Bereichen besser wird. Und dann haben wir so ein bisschen einen höheren Bogen aufgemacht und uns den DSA angeschaut. Der DSA, naja, der möchte natürlich auch, dass das Kommunikationsklima rechtmäßig ausgestaltet wird und nicht zu viel und nicht zu wenig. Freiheit gegen Nichtäußerung gehalten wird. Und das ist natürlich wirklich schwer. Und an der Stelle der Strafbarkeit, da sind Sie dann aktiv, wenn es ums Anklagen geht. Und dann noch ein bisschen die Frage aufgeworfen, was ist jetzt gut, Faktencheck oder Community-Check, mit was ich ganz interessant fand, die Aussage, dass Sie sogar eine gewisse Sympathie haben für den Community-Check. Also insofern, guter Punkt, finde ich, das mal offen zu behandeln. Und die Initiativen des Gesetzgebers, das NetzDG, war eine gute Idee, aber ist ja faktisch jedenfalls und bis auf nicht nennenswerte Teile Geschichte. Ja, und dann haben wir im Prinzip ja nur noch die Frage, was kann der Gesetzgeber tun? Und ich glaube, da haben wir außer dass wir sagen können, irgendwie ist das schon noch ein großer Punkt, den man da irgendwie abarbeiten muss, ne? Wie man die Meinungsfreiheit im Netz wahrt. Ne? Schwer für uns jetzt an der Stelle zu sagen, wie das funktioniert. Aber was der DSA möglich macht und wie die Trusted Flagger das funktionieren, das haben wir uns angeguckt. Insofern vielen Dank für den Data Agenda Podcast heute. Und gerne letztes Wort an Sie.
Ja, bedanke mich natürlich auch ganz herzlich. Natürlich traurig, dass wir hier nicht gemeinsam die absolute Lösung entwickeln konnten, die wir dann im Nachgang zu diesem Podcast produzieren konnten. Ich fand das Gespräch wirklich sehr angenehm. Man sieht einfach, wie vielfältig diese Problematik ist. Es zeichnet sich ab, dass es eine Thematik ist, über die wir sicherlich nächstes Jahr einen weiteren Podcast und darüber hinaus wieder einen Podcast machen können. Das Thema wird uns beschäftigen. Ich glaube, das ist wirklich eines der Themen unserer Zeit ist, wie wir das auf die Reihe kriegen wollen. Und ja, der Umgang und die Regulierung der sozialen Plattformen und die Art und Weise, wie das zu schaffen ist, das wird sicherlich noch eine fortlaufende und zu beobachtende Diskussion sein. Ich bin gespannt, wie sich die Dinge entwickeln und bedanke mich ganz herzlich für das Gespräch mit Ihnen.
Ja, danke Ihnen. Vielen Dank, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, für Ihre Aufmerksamkeit im Data Agenda Datenschutz Podcast Justizbehörde gegen den Hass im Netz, wie die ZAK NRW Online-Kriminalität bekämpft, aufgezeichnet am 16.01.2025. Machen Sie es gut und bis zum nächsten Data Agenda Datenschutz Podcast.
Das war der Data Agenda Datenschutz Podcast, der Expertentalk mit Professor Dr. Rolf Schwartmann.